Ich musste irgendwie Künstler werden. Immer wenn ich auf der sicheren Seite bleiben wollte, bin ich damit auf die Fresse geflogen, auf dass das erblühen konnte, was ich wirklich tief in mir selber war.
Hi, willkommen zu Folge 175 von Bin weg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und ich freue mich übelst, hier im Podcast ins neue Jahr zu starten mit einem coolen Interviewgast, mit dem Klettercomiczeichner Erbse. Es gab in der Vergangenheit ein paar Leute, die mir vorgeschlagen haben, mal mit Erbse zu reden. Den allen möchte ich für diesen Tipp sehr, sehr danken, weil er hat wundervolle Gedanken geteilt über das Klettern, über sein Dasein als Künstler, über Menschlichkeit und Emanzipation. Und da sind so ein paar Gedanken über das Leben mit dabei, bei denen ich sagen muss, danke, dass diese Worte hier bei mir im Podcast wohnen dürfen. Freut euch auf eine coole Folge mit Erbse. Und bitte bedenken, wir haben die Folge Ende 2025 aufgezeichnet. Wenn Erbse also von letztes Jahr redet oder sowas, dann meint er natürlich 2024. Also bitte nicht verwirren lassen. Garantiert hast du seine Zeichnungen schon mal irgendwo gesehen, die von Erbse bzw. Eberhard Köpf. Erbse ist der deutsche Klettercomiczeichner und Kabarettist. Er klettert seit 36 Jahren, zeichnet Klettercomics seit 30 Jahren und jetzt gerade ist sein neuester Comic erschienen, der 7. Band. Und in dem hat er zum ersten Mal auch einen Fokus auf den Sport gelegt, um den es hier in diesem Podcast geht, und zwar das Bouldern. Und ich finde, es ist jetzt mal an der Zeit, diesen Künstler und Kletterer besser kennenzulernen. Es ist also Zeit für eine Porträtfolge. Hallo Erbse.
Hallo Juliane.
Erbse, ist das der Name, den ich dir geben darf oder ist das komisch? Ist das nur dein Künstlername?
Herzlich gern. Ich höre auf Erbse. Der ist mir schon zu Kindertagen irgendwie zugewachsen und begleitet mich seither. Passt schon. Nenn mich Erbse.
Okay, gut, mache ich. Und dann darf ich dich wahrscheinlich auch den deutschen Klettercomiczeichner nennen, auch wenn das wahrscheinlich für dich ein bisschen komisch klingt. Aber du bist in meiner Wahrnehmung sehr präsent in der Szene. Und das interessiert mich auch sehr, wie man das eigentlich wird, weil das ist ja kein Job, den man anstreben kann. Da gibt es keine Stellenausschreibung für. Und ich würde deshalb gerne begreifen, wie du auf diesen Weg gekommen bist. Das ist so ein Ziel in diesem Interview quasi. Und anfangen möchte ich aber bei deinen Anfängen. Wo können wir dich verorten? Wo bist du aufgewachsen? Welcher Ort hat dich geprägt?
Also vor allem hat mich geprägt, dass wir viel umgezogen sind. Ich bin gebürtiger Freiburger, also im Südwesten der Republik auf die Welt gekommen. Und mein Vater hat eine ziemlich bewegte Berufsbiografie hingelegt, so studienbedingt. Der war Richtung Forstfach an der Uni in Freiburg und dann waren wir in Göttingen und dann hat er was ganz anderes gemacht und wurde internationaler Beamter bei der FAO in Rom. Das ist eine Tochtergesellschaft der UNO, wenn man so will. Mhm. Ich wurde Kindergartenkind in Rom, aber auch das war irgendwie nicht allzu lang. Wir zogen wieder zurück ins Unterland, da kam ich gerade in die Schule und als junger Teenager wurde dann Bürgermeister im Schwarzwald.
Aha.
Ja, und dann, also war ich dann selber irgendwann so weit, dass ich Flüge wurde und mich abgenabelt habe. Und dann hatte er aber noch eine Professur für Forstökonomie an der TU Dresden angenommen. Da leben heute meine Eltern. Und ich lebe aber nach wie vor im Unterland, im Hinterland von Heidelberg auf einem Aussiedlerhof in der Pampa.
Ja. Und was würdest du sagen, hat dieses Hin- und Herziehen mit dir gemacht?
Also als Kind nimmt man es ja, wie es kommt. Da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Heute weiß ich, dass mich das geplagt hat. Irgendwie, es war immer so, immer mal umgetopft. Ja? Mhm. Und ich hatte eigentlich so eine Sehnsucht, irgendwo hinzugehören. Und das war dann tatsächlich vor inzwischen jetzt 23 Jahren das große Glück, dass wir hier, also als ich Familie gründete, so den Platz gefunden haben mit diesem Hof. Und meine Kinder, die haben das. Die haben einen Platz, da kommen sie her. Mhm. Es gibt den Spruch von dem Therapeuten Bert Hellinger, der hat gesagt, ohne Wurzeln keine Flügel. Mhm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, mir fehlen die Wurzeln. Und ja, ich bin froh, dass das für meine Kinder gelungen ist.
Mhm. Du hast auch gerade gesagt, dass du so eine Zugehörigkeit dann gesucht hast. Ich glaube, viele empfinden ja die Kletterszene als so ein Zugehörigkeitsort. Spielt das eine Rolle für dich?
Definitiv. Also das Klettern wurde Teil von mir und diese Szene, in der ich dann quasi meine ganz eigene Rolle gefunden habe, das hat mich sehr verortet und mir auch ja unglaublich viel Stabilität und Selbstbewusstsein gegeben. Klar, also Und das ist tatsächlich mir einfach zugewachsen. Das empfinde ich als ein unglaubliches Glück. Also das war jetzt kein Plan. Ich werde Klettercomiczeichner, sowas kannst du nicht planen.
Nee. Und dieses Hin- und Herreisen, ist das irgendwas, was auch mit deiner Künstleridentität was zu tun hat? Siehst du da eine Verknüpfung?
Glaube ich gar nicht, nee. Es ist eher, es zwingt oder drängt einen eher, einen eigenen Blick auf die Welt zu werfen. Wenn man, ja, wenn man merkt, im Lauf des Älterwerden irgendwie da, irgendwas stimmt da nicht, dann fängst du an zu graben, warum so.
Ja.
Und dann kommt man drauf, aha, okay, also so bin ich geprägt. Und dieses Umziehen offensichtlich hat so eine Art Verunsicherung mit sich gebracht. Ja. Und dann fängst du an, übers Sein und Menschsein nachzudenken. Und das wiederum, das kriegt natürlich auch seinen Ausdruck in der Zeichnerei und im Kreativsein, ja.
Das kann ich verstehen, ja. Und warst du auch immer schon so ein Kind oder Jugendlicher, wo die Leute immer schon gesagt haben, na, der macht bestimmt mal was Kreatives? Oder gab es da sowas, das ist vorgezeichnet gewesen?
Sagen wir mal so, ich komme aus einem bildungsbürgerlichen Haus, sowohl väterlicher wie mütterlicherseits. Und in meinen Augen heute, also da herrschte auch so ein gewisser Dünkel. Ja? Also Hochkultur war irgendwie ganz, ganz wichtig, aber nicht einfach, weil es schön war, sondern weil man irgendwie damit sich auch abgegrenzt hat und was Besseres war. Ich habe darunter eigentlich eher immer, irgendwie es war mir unangenehm. Mhm. Gleichzeitig muss ich sagen, aber hey, ich bin also unter den ganzen Nasen meiner großen Familie, bin ich der Künstler geworden.
Mhm. Aber wie kann ich mir dich als Kind vorstellen? Also warst du jemand, der sich dann irgendwie eher zurückgezogen hat, um was zu zeichnen? Oder wie warst du?
Also Zeichnen war es, das stimmt. Zeichnen war es schon immer und da konnte ich mich auch richtig rein verlieren in die Zeichnerei. Ansonsten, ich glaube heute, ich war also tatsächlich durch das immer wieder Umziehen, war ich, glaube ich, ein relativ zurückgezogenes Kind. Und auf der einen Seite eher ruhig, wobei ich auch schon ganz schön viel Energie irgendwie in mir gehabt habe. Bisschen so ein sowohl als auch.
Ja, beides. Und was waren denn so deine ersten Motive? Kannst du dich daran erinnern?
Alles. Also es gibt keine speziellen Motive, sondern ich kann mich noch genau erinnern als Dreijähriger, als ich zum ersten Mal einen Vogel gezeichnet habe und geblickt habe, wie das geht.
Du kannst dich daran erinnern, was du als Dreijähriger gezeichnet hast. Warte mal, das finde ich verrückt.
Doch, also das kann ich insofern auch verorten, weil ich weiß, an welchem Tisch ich da saß und das war in Göttingen und zwischen 2 und 4 waren wir in Göttingen.
Ja.
Ich saß da und habe einen Vogel gezeichnet. Ich habe geblickt, wie man einen Vogel zeichnet. Also ganz einfach irgendwie. Kreister Bauch, kreister Kopf, Schnabel dran, dann 2 Dreiecke Flügel links und rechts und hinten noch irgendwie so ein Trapez als Schwanz. So, boah, hey, so sieht ein Vogel aus.
Mhm.
Und ich weiß noch, wie ich damals mir, also ich wollte alles zeichnen können.
Mhm.
Und deswegen nicht einzelne Motive, sondern ich habe von Anfang an irgendwie geschult, aus dem Kopf heraus, wie sehen die Dinge aus und konnte die aufs Papier bringen.
Das ist cool. Hattest du da Vorbilder? Also hast du dir was angeguckt und das dann gemacht oder wie ging das?
Also ich habe, glaube ich, immer mit wachem Blick, wie die Dinge aussehen, geschaut und später tatsächlich Wilhelm Busch. Bei meinen Eltern standen halt die Wilhelm Busch Zeichnereien und Bildergeschichten im Regal. Und das habe ich mir angeschaut und ich würde heute sagen, also das war meine große Orientierung und mein Lehrmeister. Wie zeichnet der so? Das war wirklich vorbildlich.
Und so im Verlauf, Zeichner, Zeichnerin als Vorbild, was hast du denn noch so konsumiert?
Also tatsächlich kann ich das gar nicht so richtig sagen. Ich bin immer mit offenem Blick rumgelaufen. Mhm. Es gab eine Zeit tatsächlich, da fand ich Comic cool, aber auch nicht so nerdig irgendwie so, sondern ganz klassisch. Ich fand Asterix geil, dann eine ganze Weile Lucky Luke. Also eigentlich gar nichts Extras, aber in der Richtung dann einen Ausdruck zu finden, das hat sich ganz von selbst eingestellt.
Mhm.
Also ich habe mit 13 habe ich einen ersten Comicband gezeichnet.
Mhm.
Und zwar also tatsächlich irgendwie angelehnt an Lucky Luke, so eine Western-Geschichte. Und habe das auch wirklich zu Ende gebracht und zwischen Pappendeckel gebunden und hatte mit 13 meinen ersten Comicband gezeichnet. Ohne je zu ahnen, dass ich das werden würde.
Aber das Ding ist, du hast ja gesehen, da gibt es Hefte, wo was Gezeichnetes drin ist, das kannst du kaufen, da kann wahrscheinlich jemand von leben. Also hat es da nicht schon so ein bisschen gerattert in deinem Kopf, ob du das auch hinkriegst?
Ich habe das nie irgendwie in so ein Verhältnis gesetzt, ob ich es auch hinkriege, sondern ich war darauf neugierig, ich habe es einfach gemacht.
Mhm.
Und tatsächlich aber, das ist ein ganz interessanter Schwenk, den es genommen hat. Ich habe mich als Teenager bewusst dagegen entschieden, auf die Zeichnerei oder auf die Kunst zu setzen. Mhm. Das hat den konkreten Hintergrund, dass mein Vater mir irgendwann mal gesagt hat, Bub, du hast eindeutig eine Begabung, das ist auch toll. Und jetzt überleg dir, also wenn du eine Begabung von 1 zu 1000 hast, ist das cool, aber rechne das mal hoch auf die bundesdeutsche Bevölkerung. Und jetzt überleg dir, willst du eigentlich davon leben? Und es hat mir total eingeleuchtet. Ich dachte, nee, das machst du nicht. Heute glaube ich, dass ich die Begabung ist vielleicht sogar ein bisschen höher. Ja. Vor allem aber, ich habe irgendwann dann eben als junger Mann die Verknüpfung zum Klettern gefunden.
Ja.
Und also ich hatte mich bewusst dagegen entschieden, ich habe auf Lehramt studiert, aber irgendwie gezeichnet habe ich immer nebenher. Und die Verknüpfung im Klettern, was meine große Leidenschaft wurde, und das zusammenzubringen, also meine Zeichenfähigkeit und das Klettern, das war quasi der biografische Volltreffer.
Ja.
Und ist ganz eigendynamisch hat sich das entwickelt.
Ah, das ist ja dann auch so, was dein Vater gesagt hat, so dieses ganz Klassische, ja, damit wirst du dein Geld nicht verdienen können. Das prägt einen wahrscheinlich auch ganz schön lange, der Gedanke, und hält einen ab, oder?
Absolut. Und tatsächlich weiß ich auch heute im Rückblick, also häufig sagen mir Leute, boah, das ist aber mutig, dass du dich auf diese Biografie eingelassen hast. Ich habe mich nie mutig empfunden. Im Gegenteil, ich habe eigentlich eher Schiss vor vielem gehabt und wollte eher so auf der sicheren Seite bleiben. Das Leben hat es bloß nicht zugelassen. Es hat mich irgendwie in diese Richtungen geführt oder geschubst. Ich weiß es gar nicht. Und ja, also dieses Ausbremsen von meinem Vater auf der einen Seite, das ergänzt sich umgekehrt, als ich dann schon deutlich älter war nach dem Studium und nicht ins Referendariat wollte. Ich habe auf Lehramt studiert, weil die Freiberuflichkeit schon irgendwie sich so anbahnte. Da habe ich meinen Vater konsultiert und gefragt, was ich denn machen soll. Und dann hat er mich gefragt, ob ich Lehrer werden will. Da habe ich gesagt, ich kann mir das zwar vorstellen, aber in diesem Schulsystem eigentlich nicht so arg. Dann hat er gefragt, ja, was ist es dann? Ist es die Sicherheit? Da habe ich drüber nachgedacht und habe gesagt, ja. Dann hat er gelacht, hat gesagt, dann vergiss es. Das hat nichts mit dem Leben zu tun. Mhm. Und hat mir quasi, so wie er mich als Teenager mal ein bisschen gebremst hat mit der Zeichnerei, hat er später gesagt, gib Vollgas. Ja. Da hat er natürlich schon gemerkt, ich krieg schon irgendwie so eine Richtung. Aber die Bereitschaft, lass dich aufs Leben ein und bleib nicht auf der sicheren Seite. Das habe ich ganz klar, also das hat er mir quasi gesagt und das hat mir richtig geholfen. Ja.
Da hat er wahrscheinlich selber auch einen Sinneswandel gehabt irgendwann.
Na, es spiegelt seine eigene Biografie. Ich habe davon gesprochen. Er hat extrem viel gemacht. Er hat sich tatsächlich nie verbiegen lassen oder korrumpieren. Deswegen hat er auch so oft gewechselt. Mhm. Weil er keine Kompromisse eingegangen ist, was ihn selbst anging und naja, und seine eigene Entwicklung, sein eigenes Sein. Und das tatsächlich schon irgendwie, ich glaube, das spiegelt sich schon auch in meiner eigenen Biografie, ja.
Übrigens, wenn du schon mal überlegt hast, meine Podcast-Arbeit finanziell zu unterstützen, dann schau mal vorbei bei Steady. Mit dieser Plattform finanziere ich meine Arbeit als Podcasterin und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Wenn du bei Steady mit dabei bist, dann bekommst du auch noch mehr Podcast-Folgen zu hören. Zum Beispiel gibt es zu diesem Interview hier mit Erbse bei Steady eine sogenannte B-Seite. Da spreche ich mit meinen Gästen einfach noch weiter, wenn es noch mehr Themen bei ihnen gibt, die mich interessieren. Und bei Erbse waren es die Themen Zeichnen und wie man so als Künstler lebt. Also schau vorbei bei Steady, wenn du mich unterstützen magst und wenn du Lust hast, noch mehr zu hören. Und danke an alle Hörerinnen und Hörer, die Binwegbouldern unterstützen oder schon unterstützen. Haben. Hast du so eine Idee davon, also kannst du es ausdrücken, was dir Zeichnen bedeutet? Du hast vorhin gesagt, ich wollte einfach alles zeichnen können, aber was macht es mit dir?
Also Zeichnen bin ich irgendwo. Das ist meine Art und Weise, mich der Welt gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Ich kann mir quasi gar nichts anderes denken. Mhm. Also wenn ich auch zeichne, das ist für mich was wirklich was, also das spüre ich, das ist was ganz Haptisches. Also wenn ich auch irgendwie eine Comicfigur, eine Mimik verpasse, dann kriege ich die selber ins Gesicht. So. Da habe ich auch schon Lacher geerntet, wenn ich anfange, irgendwie mein Gesicht zu verbiegen, weil ich gerade irgendwie so einen Ausdruck zeichne. Also das ist für mich was ganz körperlich Spürbares.
Ja.
Dass ich das habe, das ist mir sicher, das ist ein Geschenk meiner Existenz. Und eigentlich heute im Nachhinein so, oder wie es jetzt auch gelaufen ist biografisch, erscheint es mir fast irgendwie, also unausweichlich, dass ich das doch geworden bin, was ich heute bin. Auch wenn es irgendwie sehr kurios ist. Mhm. Aber ich hatte ein unwahrscheinliches Glück eigentlich, Leidenschaft und Neigung und was ich auch bin, miteinander verbinden und verknüpfen zu können.
Mhm. Hast du irgendwie so Bilder, Zeichnungen liegen, die so, ja, wie sagt man, Meilensteine oder sowas sind? Also gibt es so einzelne Bilder, Zeichnungen, die dir sehr viel bedeuten, die du auch für immer behalten wirst oder so?
Ja, schon. Also erstmal ist natürlich die Klettercomics, also das war so eine fulminante Zeit, dass gerade, also vor allem auch der erste Band, der ist sowas von aus der Leidenschaft heraus entstanden. Den schaue ich heute immer noch total gern an. Und da sind so viele, viele Comics und Cartoons drin, die sind einfach so bam, die waren da. Mhm. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen der Schlüssel ist, warum die so gut angekommen sind. Das war da irgendwie drin. Ja, und dann habe ich, also natürlich in dem Maß, in dem so eine Sache einem zum Beruf wird und ich habe auch einiges an Auftragsarbeit, ist es häufig einfach auch Brot- und Butterjob. Mhm. Und das gab auch schon Zeiten, in denen es so ein bisschen die Kreativität irgendwie abgestumpft hat. Und deswegen, also ist es manchmal auch, man produziert halt und dann ist es gar nicht so inspiriert. Aber es gibt schon die ein oder anderen, und zwar eigentlich immer an biografischen Schlüsselstellen von mir. Da gibt es schon das ein oder andere Bild, das irgendwie das damals zum Ausdruck bringt. Und ja, die sind mir nah und die habe ich, ja.
Die hängen dann auch irgendwo oder was machst du mit denen?
Ja, ich habe zwei hinter mir stehen da, ja. in meinem Büro. Ja, genau.
Okay, alles klar. So, und vom Klettern hast du natürlich auch schon viel gesprochen. Schauen wir mal, wie das bei dir angefangen hat.
Ja.
Wie bist du ans Klettern gekommen, beziehungsweise noch einen Schritt davor? War das eigentlich deine erste sportliche Leidenschaft oder ging es irgendwie anders los?
Nein, das ist irgendwie auch echt eine coole und komplexe Geschichte. Ja. Also dadurch, dass wir immer umgezogen sind, ich habe mir selber nicht so viel zugetraut und dann kommst du irgendwie in so einen neuen Kreis und gerade Sport war so ätzend. Irgendwie, ich war immer der, den sie als letztes gewählt haben. Ich habe mir da nichts zugetraut und trotzdem hat es mich irgendwie gelockt und als wir dann in Schwarzwald kamen, da bin ich irgendwie mit zum Handballspielen gegangen, weil meine Klassenkameraden das irgendwie alle gemacht haben. Ich weiß heute, ich bin für Mannschaftssportarten nicht geeignet und Handball ist eigentlich eine Kampfsportart und ich bin ein Leichtgewicht. Also das war es nicht und ich habe mir auch da eigentlich eher den Frust abgeholt, aber die körperliche Betätigung, die fand ich irgendwie schon gut so. Und dann kam ich aber in der Oberstufe auf eine andere Schule und da traf ich einen, der war Triathlet. Triathlon war damals eine recht junge Sportart. Mhm. Und der hat es in die Jugendnationalmannschaft geschafft gehabt und das hat mich unglaublich fasziniert, den habe ich bewundert und dann fing ich mit Triathlon an. Und da wurde ich auf einmal zum ersten Mal so richtig fokussiert im Sport. Habe ich gemerkt so, wow, hey, da geht was und diese Peinlichkeiten aus den Mannschaftssportarten und so weiter, nein, ich konnte das quasi mit mir selber ausmachen. Mhm. Und dann habe ich so 2 Jahre mich im permanenten Übertraining befunden.
Okay.
Weil das irgendwie, also das war's dann, Sport war's auf einmal. Und ich habe aber irgendwie von Anfang an gespürt, so was du da machst. Ich habe irgendwie Angst gehabt, dass die Motivation ausging. Und genau das widerfuhr mir. Und zwar, warum? Weil ich mit dem Klettern in Kontakt kam. Mhm. Also ich weiß auch noch, dass den ersten Kletterer, irgendwie so, wenn ich mal was von diesem Free-Climbing irgendwie mal sah oder aufblitzte, im Nachhinein weiß ich, da habe ich irgendwie immer so die Nase hochgereckt. Das hat mich irgendwie, das fand ich cool. Und 87 war ich mit einem Kumpel in Südfrankreich wandern. Im Massif du Luberon und da liegt Bioux. Bioux war damals ein absoluter Szenetreff der jungen Sportkletterszene. Da habe ich noch keine Ahnung davon, aber der Zufall wollte, dass wir das Tal abwärts Richtung der Falaise de Aigbrun bei Bioux da irgendwie gelaufen sind. Und ich weiß noch, wie ich da lief und auf einmal glatte Wand und da oben steht einer in dieser glatten Wand, unfassbar, in seiner bunten Lycra, steht er in der Wand.
Ja.
Und ich sitze unten und denke mir, fuck, was ist denn das für eine Nummer? Das hat nicht viel mit Klettern zu tun, er stand dann und irgendwann fiel er runter. Okay. Verschwand hinter den Bäumen und ich so, boy. Krass, was war das? Das war mein erster Eindruck eigentlich vom Sportklettern. Eher schräg,
ja.
Aber irgendwie fand ich das cool. Aber noch kam ich gar nicht auf die Idee, dass ich irgendwie das was für mich was sein könnte. Und dann eben in dieser Triathlonzeit, Abiturszeit, da war es der Bruder von einer Klassenkameradin. Da bekam ich mit, ey, der ging klettern. Der hat so das alte Alpinisten-Gear vom Daddy auf dem Dachboden rausgekramt. Und ich sag, nimm mich mal mit. Ich wusste sofort, das ist es.
Okay.
Aber das war krass. Das war so geil. Das hat mich sowas von total geflasht. Und ey, das ging ein halbes Jahr. Dann war nichts mehr Triathlon und nur noch Klettern. Und es war gar nicht schlimm, der Switch, weil Klettern war's. Ja, und dann wurde ich auch irgendwie Zivi auf der Schwäbischen Alb. Da waren die Felsen um die Ecke. Ja, und da legte ich sofort los. Ich habe also jeden Mittag meine Betreuung, mein Muttchen, die habe ich in ihren Rollstuhl gesetzt und wir sind zusammen rausgefahren an den Treifelberg und da saß sie dann in der Sonne und ich hing mit der Steigklemme im Fels. Und da haben wir irgendwie guten Sommer verbracht und ich habe Klettern gelernt. Mhm. Das war großartig.
Cool. Und kannst du beschreiben, was es für dich war? Also war das so, weil du kommst ja dann irgendwie aus dem Triathlon, da geht es ja dann auch irgendwie um Wettkampf wahrscheinlich?
Nee, es war eigentlich das sich selber spüren. Also klar, irgendwie gut sein will man schon. Und ich hatte mir ja eigentlich im Sport eher den Frust abgeholt und eher untere Mittelmäßigkeit im Handball. Und Klettern, ich bin begabt fürs Klettern. Ich habe auch dann rausgekriegt, als ich losgelegt habe, damals hat man noch irgendwie gewusst, also von 1 bis 6, der schwerste Grad ist der 6. Grad. Damals ging das schon los, dass das Sportklettern hatte ja die Skala gesprengt. Aber im Nachhinein habe ich rausgekriegt, dass ich sofort mit dem oberen 6. Grad angefangen habe. Da bin ich eigentlich nie rausgeflogen. Das war meins, ja. Und es hat mich, ja auch das Draußensein, das aus eigener Kraft am Felsen an exponierte Stellen irgendwie in dieser Welt zu kommen, die so abgefahren war, dass das geht und dass ich das kann. Und also für mich war das, also es gab noch keine Hallen damals, also das war schon das Draußenklettern, das Draußensein und also diese Texturen vom Fels und so weiter, dass sowas geht, das fand ich unglaublich faszinierend und ich wurde gut, ich wurde schnell gut. Mhm. Und zwar besser eigentlich immer als meine Seilpartner und heute weiß ich aber auch, ich habe mir auch, also abgesehen davon, dass ich eben meistens wirklich der Bessere war und dann auch der Vorsteiger, habe ich es aber auch vermieden, mir quasi irgendwie mich an bessere Leute anzuhängen, weil ich habe keinen Bock mehr auf diese zweite Geige gehabt. Ich wollte selber gut sein. Heute weiß ich, dass ich mir als in meiner Entwicklung als Kletterer eigentlich ein bisschen was genommen habe, weil hätte ich gute Mentoren gehabt und mich auf die eingelassen, hätte ich sehr viel geradliniger, sehr viel besser werden können. Aber letztendlich habe ich in diesem autodidaktisch unterwegs sein, mich dann also binnen 6 Jahren an den unteren 10. Grad hingeklettert. Und im Nachhinein wurde mir auch klar, dass ich eigentlich alles, was ich mache, letztens mir autodidaktisch erschlossen habe. Immer dann, wenn es quasi von außen mir gelehrt wurde, war es ätzend.
Ja.
Und es ist tatsächlich sogar so eine Art Muster. Also lieber brauche ich es 10-fache, bis ich das kann, aber ich lerne es selber, als dass ich irgendwie mich düpieren lassen muss als der blöde Schüler. So.
Okay, ja. Hast du denn aus diesen ersten Jahren des Kletterns so Begegnungen, Ereignisse, die ganz prägend waren, an die du dich erinnerst?
Also, ich meine, immer dann, wenn ich gute Kletterer gesehen habe, war ich komplett geflasht und fasziniert. Für mich war das Magie, was die machen. Und dann tatsächlich 89 habe ich einen Dia-Vortrag von Wolfgang Güllich gehört in Freudenstadt. Und ich freue mich total, dass ich tatsächlich den Großmeister und diesen Oberpionier unseres Sports tatsächlich nochmal live erleben konnte. Also wenn ich in meinem Leben ein Idol gehabt habe als junger Kerl, dann war es Wolfgang Güllich. Mhm. Und ja, ich meine, später natürlich, dadurch, dass ich dann da so reingerutscht bin über die Klettercomic-Zeichnerei in die Szene und auf einmal da irgendwie dann da reüssiert habe und einen Namen bekommen habe, habe ich natürlich im Laufe der Jahre also die Leute auch kennengelernt, durch die Bank weg eigentlich. Mhm. Also da hatte man Teil und war mit, so ein Protagonist. Und das war auch ganz interessant, weil so was Vorbilder angeht, denke ich jetzt gerade so drüber nach. Also diese Orientierung an Vorbildern schon ja, aber gleichzeitig auch dieses, ich möchte mich niemandem irgendwie dranhängen, sondern ich möchte selber auf meine Art was sein. Mhm. Und ich hatte halt dieses unwahrscheinliche Glück, durch meine eigene Nische als Zeichner ganz umfassend Anerkennung zu kriegen. Gesucht zu sein, da stehst du irgendwie im Fokus, aber ich war außer Konkurrenz. Ja. Also ich habe das ja mitgekriegt mit den ganzen Stars, sei es jetzt, ich meine, also die Hubo Boom und den Stefan Glowatz, die konnten eigentlich gar nicht wirklich gut miteinander auskommen können, weil es alles Alpha-Tiere war und wer, ja, sagt man, wer hat den Größten. Ja. Mhm.
Aber es gab halt nicht so viele, die dann da saßen und gezeichnet haben.
Keinen.
Und gut gezeichnet haben.
Keinen, genau. Das war wirklich meine Nische. Und damit Ja, das ist ein unglaubliches biografisches Glück eigentlich. So eine Nische zu finden, da seine Anerkennung zu haben. Heute weiß ich, das kann man unglaublich relativieren mit, in Anführungszeichen, Stars. Wir leben in so einem Kulturkreis, der hypt irgendwelche Leute bis ins Universum. Aber es sind alles Menschen, ja. Also jeder steht am Morgen auf und muss erstmal aufs Klo. Das ist so. Mhm. Und das habe ich tatsächlich auch in dieser, klar, Nische des Kletterns, das habe ich ja mitgekriegt, selber in dieser Rolle und eben auch, indem man diese ganzen großen Namen irgendwann mal kannte und irgendwie auch Kontakt hatte. So. Es ist immer eigentlich überschaubar menschlich.
Das heißt, du hast aber schnell auch einen Namen wahrscheinlich dadurch gehabt in der Szene.
Ja, mehr als mir das bewusst war.
Ja.
Das hat sich einfach so ergeben. Ich meine, ich habe 95 meinen ersten Klettercomic gezeichnet, aus reiner Lust und Laune heraus. Und Ende 95, Anfang 96 erschien das Klettern-Magazin.
Ja.
Und das war eigentlich, ja, das war reiner Zufall. Das habe ich im ersten Comicband habe ich das sogar als eine Geschichte verarbeitet. Also im Donautal beim Klettern. Mein Seilpartner sagt, du da hinten, das ist einer der Redakteure vom Klettern-Magazin, von dem neuen. Und ich war gerade am Klettern und er am Abseilen und zwischen Boden und oben, ja, habe ich den angequakt in der Wand. Und ja, hat er gesagt, naja, komm doch mal in die Redaktion. Und so ergab sich die Zusammenarbeit. Und das, was ich lieferte, war augenscheinlich, fanden die gut und war auch gut. Und ich hatte über das Klettern-Magazin auf einmal eine Plattform. Das war noch vor digitale Zeit. Also das Klettern-Magazin, davor gab es das Rotpunkt, aber das Klettern hat mehr oder weniger eigentlich Leadership übernommen. Irgendwann auch mal wirklich das Rotpunkt dann auch aufgegriffen und irgendwann auch geschluckt. Das war, wenn man so will, das Zentralorgan der deutschsprachigen Kletterszene. Und da hatte ich meine Bühne, meine Plattform.
Mhm.
Und so entstand halt irgendwie die Bekanntheit. Und das ging automatisch. Es kam dann auch der Verlag auf mich zu und hat gefragt, möchtest du nicht bei uns ein Büchlein machen? Und so ging das dann los.
Mhm. Wie kann ich mir sonst so die Formate vorstellen, was du gemacht hast? Also auch als die Leute angefangen haben, dich kennenzulernen, als du noch nicht für die Klettern quasi was gemacht hast, war das einfach so, hast du Kletterer gezeichnet? Was hast du genau gemacht und wodurch wurdest du quasi so gesehen?
Also erstmal ganz allgemein, ich wollte ja immer alles zeichnen können. Und meine Jobs, die ich auch immer wieder hatte als Zeichner, die haben in unterschiedlichsten Bereichen war das. Also ich habe mal in einer Halle in Bayersbronn, der Hausmeister fand gut, für den habe ich Bühnenbilder auch mal gemalt.
Was heißt denn Bühnenbilder?
Theatermäßig hinten, so ein großes Bühnenbild, eine Landschaft. Habe ich ein Landschaftsbild gemalt.
Mhm.
Fällt mir gerade ein, das ist ein riesiges Ding. Oder dann einfach später im Studium, da hatte ich einen Hiwi-Job bei einem Dozenten, dem habe ich seine Bücher illustriert, Sportlehrbücher. Mhm. Ja. Und dann speziell natürlich, also beim Klettern, das weiß ich noch wie heute, das war eben 95 in Südfrankreich in Claret, in dem Klettergebiet, das war damals recht jung, gab es die Szenenkneipe unten im Dorf und da standen so drei Leitsordner mit allerhand Material zu dem Gebiet. Und da waren Cartoons drin, Zeichnungen, die auch Eingang gefunden haben in den Kletterführer von Claret. Und ich sah das und das war auch wieder so, ich wusste sofort, boah, hey, ich habe sofort 5 Ideen gehabt. Und fing dann an, eben Klettercomics zu zeichnen. Also der erste Comic vom ersten Band, Zauber und Zeit, das war der erste Klettercomic, den ich gezeichnet habe. Und dann eben kam aufs Ende vom Jahr das Kletternmagazin raus. Dann habe ich denen die Sachen gezeigt und fingen die an, die zu veröffentlichen.
Also bloß die Frage ist, war das dann so, dass du immer so in Geschichten gedacht hast beim Zeichnen oder auch eher so in Motiven, so wie man so ein Topo zeichnen würde einfach?
Sowohl als auch. Also Motive tatsächlich, dass man so ein, also ich unterscheide zwischen, ja klar, Cartoon und Comic. Also Cartoon ist quasi ein Bild, eine Szene, ein einbildriger Plot, wenn man so will. Und der Comic erzählt natürlich dann eben eine Geschichte in mehreren Panels.
Mhm.
Und auch da irgendwie auf so einen Plot hinzuführen, irgendwie das habe ich offensichtlich im Gespür. Und das auch zeichnerisch so zu arrangieren, dass ich dann irgendwie den Nagel auf den Kopf treffe. Und da eben natürlich dann die Kletterspezifika. Ich meine, das war damals eine Subkultur, das Freeclimbing, das Sportklettern, wie es dann wurde. Da konnte man irgendwie andocken. Das war so ein Inner Circle, wenn man so will. War eine Szene.
Mhm.
Und deren Ton habe ich getroffen.
Ist das dann so, dass du wie so der stille Beobachter manchmal bist? Dann siehst du irgendwie eine Szene am Fels und dann am Ende finden sich die Akteure, die an dem Tag vor Ort waren, in deiner Geschichte wieder so.
Gibt's auch, ja, gab's auch. Aber es ist tatsächlich, also ja, ich bin schon immer rumgelaufen, aber habe gar nicht so bewusst und trotzdem permanent immer die Sachen auf ihre Kuriositäten hin abgescannt. Aber das war irgendwie kein so, oh, ich muss jetzt Material sammeln für die Comics, sondern das fiel mir auf und dann war es klar. Und ja, ich habe auch durchaus ab und zu Kollegen mitverarbeitet und sie waren nicht immer glücklich. Mhm. Aber letzten Endes, ja, ich glaube auch, die Stärke von den Comics wurde letzten Endes immer dann, wenn ich quasi kritisch oder satirisch oder beißend wurde, habe ich das meistens aber auf mich selbst bezogen. Mhm. Also diese Figur, dieses Comic-Alter Ego, der Klettererbse, dem widerfährt auch ein Haufen Schrott ja irgendwie, oder der schießt halt Böcke irgendwie so als Kletterer. Und ich glaube, das hat auch so mit seinen Charme gehabt, dass ich eben nicht andere durch den Kakao gezogen habe, sondern es immer so ein bisschen selbstironisch gemacht habe, worin sich dann die anderen schon selber wiedererkennen. Und das ist dann aber leicht zu nehmen, wenn du quasi so auf dem Umweg mit dir selbst konfrontiert wirst. Ja, das hat die Leute gekickt und abgeholt.
Aber du hast ja auch bewusst dann angefangen, andere Leute zu zeichnen. Hast ja gesagt, okay, ich mache eine Karikatur von dir als Kletterer.
Ja, aber nicht in Comics. Ach Gott, ja, Riesenfeld. Also ich habe, meine, die ersten Comics, da ist so ein Typ dabei, der immer so ein bisschen so muffelnd irgendwie, so, nicht so richtig gewaschen, sieht man da den Geruch aufsteigen. Das war mein erster Seilpartner. Ein geiler Kerl, aber der hat immer so, wir Kletterer, wir waren irgendwie Subkultur und irgendwie Dirtbags und draußen und so. Und das habe ich da so ein bisschen gefasst. Mhm. Insofern, ja, also meine Seilpartner, die flossen da schon irgendwie mit ein. Ansonsten entstanden so Prototypen, also der Stresser. Also dieses ganze ehrgeizige, testosteronschwangere Rumgerangel. Der schnitzte sich so raus als Figur halt. Mhm. Während mein eigenes alter Ego, das war so einfach der normale, leidenschaftliche Sportkletterer, der gern oft mehr will, als er kann. Ja? Ah ja, okay. Und dann eben die Figur des alten Alpinisten, der für die vorhergehende Generation stand. Das war tatsächlich ein Studienkollege von mir, der schwer Alpenvereins bewegt. Wir haben uns sehr gut befreundet während des Studiums, aber der hat schon irgendwie so ein krasses, markantes Gesicht gehabt. Also mein altes Nordwandgesicht, das bezieht sich auch auf eine reale Person. Ja. Mhm. Der Hallenfuzzi später, den habe ich einfach so gebastelt.
Mhm. Und ich meine, du hast jetzt schon viel über diese Szene damals gesprochen. Das ist jetzt sehr lange her, als du angefangen hast zu klettern. Sehr lange, 30 Jahre. Lange her, dass du angefangen hast zu klettern und diese Comics zu zeichnen. Im Vergleich zu heute, wie hat sich diese Szene damals so angefühlt?
Es ist der Wandel gewesen von einer Subkultur hin in letzten Endes eine breitensportlich organisierte, kommerzialisierte, spitzensportlich organisierte Szene, die vor allem ihren Schwerpunkt nach innen verlagert hat. Also da hat sich unglaublich viel getan. Als ich anfing, also die Sportkletterer, die Sportkletterbewegung, die hat ja, wenn man so will, ihre Wurzel in der 68er Bewegung und im Yosemite Valley, in den dortigen Stone Masters, wenn man so will. Und das war durchaus, ja, die 68er, die schwingen da mit. Und das fand ja bei uns den Widerhall auch, dass so eine Jugend gesagt hat auf einmal, hey, ihr mit eurem alten Heroen-Alpinismus, das interessiert uns überhaupt nicht. Wir wollen nicht erfrieren und auch nicht abstürzen, sondern wir sehen die Sache sportlich. Wir trainieren auf das Klettern und wir sichern uns auch mit Bohrhaken. Und sie haben damit natürlich das Wertesystem der Alten quasi zertrümmert. Mhm. Aber gleichzeitig natürlich auch das Klettern aus seinem Mittel zum Zweck, um Berge zu steigen, befreit und zum Sport gemacht, zum Sportklettern. Und diese Generation, die natürlich von den Alten nicht akzeptiert und angefeindet wurde, die wurde meine. Also das war voll mein Ding. Und auch dieser Revoluzzer-Ansatz gegen Establishment und auch dieser Lebensstil und Draußensein, der hat mich total angesprochen. Und wie gesagt, Klettern war einfach abgefahren cool. Und vor allem durch diese Fokussierung, die Sache als Sport zu betreiben und sicher, wurden wir halt unendlich viel besser, als es die Alten je waren. Und naja, gut, also das Leben erzählt einem dann schon so ein bisschen was. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in dieser Rolle und fand mich da irgendwie immer aus Avantgarde und habe eigentlich die alten Alpinisten also so ein bisschen belächelt. Heute weiß ich, dass die auf ihre Art Unglaubliches geleistet haben. Und hey, kletter mal alpinen Sechser. Also da möchte ich heute zum Beispiel die Zehner Hallenkletterer sehen. Das würden die sich nicht trauen, mhm. Ja. Und insofern ist im Laufe der Jahre meine Wertschätzung für die alte Generation zurückgekommen. Und dann vor allem, das passt so ein bisschen jetzt auch schön hier in diesen Podcast rein, kamen die Boulderer.
Ja.
Ja? Also irgendwann kam dieses Bouldern auf und hat letzten Endes mit mir genau das Gleiche gemacht, was es mit meinen Altvorderen gemacht hatte, dass ich zuerst nämlich das als irgendwie so eine nicht ernstzunehmende Bewegung bisschen belächelt habe. So. Also wie für die Altvorderen Klettern im Mittelgebirge Mittel zum Zweck war, um fürs echte Klettern zu trainieren, war für mich die Boulderei, ja, das ist halt Training fürs echte Sportklettern.
Mhm.
Und habe das gar nicht wahrgenommen oder ernst genommen, dass sich das tatsächlich verselbstständigt als eigenständige Disziplin. Und tatsächlich, dass die Boulderer, irgendwann habe ich festgestellt, ja, die klettern aber Kreise um mich. Und das finde ich inzwischen sowas von faszinierend, wie man so über, letzten Endes jetzt bei mir 36 Jahre, wie du auch eingangs gesagt hast, so Evolution erlebt. Ja.
Also, dass da wieder eine Weiterentwicklung des Sportes dann stattfindet.
Total. Und das ist wirklich, also das ist unglaublich faszinierend, diese Ausdifferenzierung, wie ehemalige Dinge, die man als Training halt genutzt hat, auf einmal zur eigenständigen Disziplin werden und ihre eigene Community kriegen und dann aber wieder auch letzten Endes das alte schon bestehende befruchten. Ja? Also alle Alpinisten, die richtig gut sind heute, die sind auch starke Boulderer. Also das zu erkennen, wie so ein Evolutionsprozess insgesamt läuft und wie man selber drin in seiner Perspektive verortet ist und wie man die eigene Perspektive darüber eben auch relativieren kann. Es ist menschenüblich, sich hinzustellen im Älterwerden und zu sagen, ah, früher war es besser und heute ist scheiße. No, never. Ja? Sondern ich bin in diese Perspektive reingeboren und aus der erlebe ich das so. Und irgendwann zieht die Welt an mir weiter. Och, und das finde ich schlecht. Nein. Das hat was mit meiner Perspektive zu tun. Und es relativiert sich meine Wichtigkeit, wenn ich das erkenne. Und das ist eigentlich, da geht es mit der Weisheit los. Und was das angeht, hat mir das Klettern unglaublich viel an Erfahrung und Erkenntnis geliefert. Und natürlich an unendlich einfach auch schönen Lebensmomenten.
Ja, wir haben im Vorgespräch genau diesen Punkt ja schon mal gehabt. Ich bin ja mit dem Bouldersport in Hallen quasi überhaupt reingekommen in dieses Thema. Und ich habe das, seit ich auch angefangen habe, diesen Podcast zu machen, gespürt, da gibt's so eine Gruppe in dieser Kletter-Community, die findet das alles äußerst suspekt, was wir da machen. So. Und habe mich auch, also, aber das ist wieder das böse Internet, teilweise auch angefeindet gesehen. So mit dem, was ich jetzt auch mache, mit dem Podcast. Und dachte, was seid ihr denn für Griesgräme? Und dachte dann gleich, okay, euch finde ich jetzt auch doof. So, inzwischen.
Also der Witz ist, was du da erzählst, ist genau das Gleiche eine Generation später, was bei mir war und wie ich es erlebt habe, halt noch vor digital.
Mhm.
Also genau dieses, dass man irgendwie eine Sache völlig geil findet und auf einmal bist du da irgendwie mit einem Altvorderen konfrontiert und die nuckeln da irgendwie, muggeln da rum. So.
Ja.
Und eigentlich, ja, bist du selber, denkst du, lass mich doch in Ruhe, ich bin eh besser.
Ja, und ich habe doch gar kein, also zu der Zeit kein Gespür für diese Entwicklung der Szene gehabt und habe das so in dem Sinne noch gar nicht durchblickt, wie du es jetzt auch erzählst. Aber ich war natürlich da am Anfang schon genau an diesem Punkt, wie du ja auch, als du angefangen hast mit dem Sportlernen, dass ich dachte, das ist jetzt das Geilste.
Ja.
Und eigentlich muss das ja jeder machen.
Natürlich.
Weil es so toll ist und dann kommt da irgendwie einer und sagt dir, dass das Mist ist, dann wehrt man natürlich erstmal ab. Aber inzwischen, also bei mir ist es inzwischen so, dass ich denke, wie schön, dass du einen Sport hast, der dir gefällt.
Voilà, genau. Und immer da, wenn die Abwertung von außen kommt, würde ich sagen, hast du es wahrscheinlich mit einer wenig reifen Persönlichkeit zu tun, die sich selbst zu wichtig nimmt. Und dass das noch nicht sieht. Also das ist ja das Tolle, dass das Leben einem solche Dinge liefert und da dockt man an dann in seiner Zeit so, wie sie ist.
Mhm.
Ja, also das war tatsächlich schon recht früh, habe ich das als ich mit Klettern angefangen habe und ich habe dir erzählt, also das hat mich gepackt wie die Sucht und so fasziniert. Und 89 war das, da hat der Alpenverein Freudenstadt ganz progressiv, haben die in der Stadthalle eine Indoor-Kletterwand gebaut. Das gab es damals noch nicht und die war auch süß. Die war senkrecht, hat einen Meter waagrechtes Dach gehabt, dann war sie wieder senkrecht. Und an diesen Spanplatten, also da hat man dann auch, also ja klar, Griffe und so. Und dann kamen Flipper Fietz und Mia Baetz aus dem Frankenjura.
Ja.
Das waren Leute dieser ersten Generation. Flipper Fietz ist dir vielleicht ein Begriff.
Diese erste Generation des Boulderns dann.
Also Flipper Fietz, der ist quasi der Urvater des deutschen Boulderns, kann man sagen.
Genau.
Und die haben dann bei uns zu der Eröffnung da an der Wand, haben die so eine Performance gemacht und gegen später saß man zusammen Und der Flipper Fietz, das war echt ein schräger Vogel und der war später auch völlig besoffen und hat irgendwie sein T-Shirt zerrissen da irgendwie und dann hat er Finger an zu sagen, ah, das ist alles jetzt, die Entwicklung ist rum, die guten Zeiten sind rum, ist vorbei. Also Jungs, macht was anderes, hat er gesagt. Und mich hat das massiv gestört.
Ja.
Also ich fand, genau wie du gesagt hast, ich habe so Bock auf Klettern gehabt und jetzt kommt da der daher und sagt, das ist alles nichts mehr wert.
Ja.
Und ich habe Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, das ist was sehr Menschliches, aus der eigenen Perspektive und der eigenen Leidenschaft, die man hatte, die Weiterentwicklung dann abzuwerten. Das ist aber wenig weise.
Mhm.
Deswegen muss ich im Nachhinein sagen, Flipper, du warst eigentlich ein Stinkstiefel.
Dass du
gemeint hast, mir da meine Leidenschaft madig reden zu wollen. Das ist genau, was du gerade erklärt hast.
Ja.
Und tatsächlich sowas zu begreifen, und jetzt immer, also das sind eigentlich die Art und Weisen, wie ich gern auf die Welt schaue. Und mich selbst erkennen im Spiegel zur Welt und im Verhältnis zu anderen. Und da war natürlich das Klettern eben mein Riesenfeld, Erfahrung zu machen.
Wie könnte das denn eigentlich möglich sein, dass, das ist jetzt so super philosophisch irgendwie, wie könnte es denn möglich sein, dass wir das früher erkennen und uns nicht gegenseitig so zugrumpen?
Also wow, jetzt...
Die Frage erwischt dich bestimmt jetzt auch kalt, aber...
Nein, das ist, das damit triffst voll in meine Richtung. Ich glaube, Mensch wird erst Mensch im Kollektiv. Wir haben einen Evolutionsschritt noch vor uns und der ist geistiger Natur. Also würden wir alle groß werden in einem Umfeld, in dem es keiner mehr nötig hat, andere abzuwerten, um sich selbst dabei aufzuwerten, sondern indem wir uns prinzipiell wertschätzend begegnen und denen wir erkennen, dass Entwicklungen einfach sind und jeder seine Zeit hat in diesen und wir quasi einander immer auf den Schultern stehen, dann könnten wir gut miteinander sein. Das braucht aber tatsächlich diese Erkenntnis, dass man sich quasi aus den Niederungen des reizreaktionsmäßigen Rangelns erheben kann.
Mhm.
Da müssten wir uns als Menschheit kultivieren und ich sehe uns da auch auf dem Weg, ganz allgemein gesprochen. Auch wenn gerade das Pendel in einer schauerlichen Art und Weise in die falsche Richtung nochmal, wie ich hoffe, nochmal ausschwingt,
ja,
um eher dann die andere Sache zu befördern. Ja? Gerade am Klettern, finde ich, kann man das total geil beobachten. Also, ich mache dieses Thema auch zum Thema im Abschluss von meinem aktuellen neuen Band in dem Fazit, was ich am Schluss ziehe. Mhm. Gerade, weil ich es beim Klettern so schön beobachtet habe. Also ich glaube, was müssen wir hinkriegen auf dieser Welt? Erstmal, dass wir als Menschheit unser Verhältnis zum Urgrund Mutter Erde in Ordnung bringen. Ja.
Mhm.
Das Zweite, dass wir das Verhältnis unter den Geschlechtern auf Augenhöhe hinkriegen.
Mhm.
Und das Dritte, unser Verhältnis zu uns selbst. Und da liegt übrigens der Schlüssel.
Mhm.
Ja. Und da wiederum macht mir das Klettern gute Hoffnung, weil Klettern war eine sowas von männerdominierte Nummer. Ja? Klettern hat die Frauen exkludiert und diskriminiert. Und die Frauen haben sich jetzt genau in dieser Generation Sportklettern sich sowas von ihre Gleichberechtigung geholt, mhm, erkämpft, erklettert. Also für mich ist immer ein Paradebeispiel, der El Cap als das Monument des freien Kletterns. Der erste Mensch, der den El Cap freigeklettert hat, war Lynn Hill.
Mhm.
Ja? Babsi Zangerl, die erste, die den El Cap geflasht hat. Das, mhm, sind Frauen. Ja? Also das gibt mir richtig Hoffnung zu sehen, wie sich da einfach die Dinge entwickeln und diese alten archaischen Nummern auflösen.
Mhm.
Und meine Hoffnung, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, dass wir irgendwann mal in einer Art und Weise selbsterkennend so selbstverständlich gut miteinander umgehen, dass die Jugend schon automatisch ganz anders gehoben loslegen kann.
Mhm.
Und ja, und dann ist es einfach schöner, miteinander Mensch zu sein.
Mhm. Ja, ich frage mich auch, wie es gehen kann, weil im Moment ist es ja für viele, hat es ja sowas Bevormundendes, dieses, ja, das sagt man jetzt aber nicht mehr so oder das macht man jetzt nicht mehr so, dass das dann für eine Generation, die aber mit solchen Werten aufgewachsen ist, dass die da eher so das Gefühl hat, jetzt wird mir hier meine Sprache verboten, ne? Ich meine, wir kennen diese Diskussion, glaube ich, alle.
Ja, ja.
Sowas findet sich ja in der Kletterszene, in diesem Mikrokosmos genauso wieder. Und das heißt, deine Hoffnung wäre, dass sozusagen, also eigentlich müsste ja sozusagen eine Generation da sein, die es der nächsten schon so vorlebt, dass man nicht mit diesen Stereotypen, Vorstellungen direkt,
genau,
so reinwächst ins Leben.
Und dahin zu kommen, da sind wir wieder bei diesem Pendeleffekt. Diese Befreiung und auch, also jetzt mal ganz allgemein gesprochen, zu erkennen, dass man über Sprache strukturelle Diskriminierung quasi weiter transportiert und davon Bewusstsein zu kriegen, ist total wichtig. Umgekehrt natürlich, jetzt schon wieder auch in die Orthodoxie auf der anderen Seite zu verfallen und dann wieder das zu verbieten, damit erntest du automatisch schon wieder auch den Gegendruck. Also das ist tatsächlich eh so eine Sache und das hat auch was mit Menschwerden zu tun, also einander lassen zu können. Ja, das spiegelt sich auch so schön im Klettern, diese Pendelbewegung. Habe ich auch mal einen Comic dazu gemacht. Also ursprünglich gab es mal die alten Alpinisten mit ihrem, die fanden sich gut, was besonders auch elitär auf ihre Art und Weise und exquisit und haben natürlich also ganz elementar und männlich mit den Elementen gerungen und waren die Heroes. Und dann kam die Gegenbewegung, die gesagt hat, ihr in eurem komischen, verkrampften, engen Strukturen, wie Klettern im Bergsteigen zu sein hat, wir knacken das. Wir machen jetzt die Jugend, wir machen das sportlich so. Und dann gerade im Yosemite erstarrte aber das auch wieder in einer Orthodoxie des eben Clean Climbings und so weiter. Und dann kam die Gegenbewegung in Europa eben dann mit dem gut gesicherten Sportklettern. Und da war dann aber auch die Generation, als ich anfing, die war auch bald schon wieder stressig im Gerangel und auch in Trainingskonzepten. Und dann kam Chris Sharma, der das irgendwie völlig entspannt und das Spielerische wieder reingebracht hat auf der US-amerikanischen Seite. Und dann wieder diesseits war es dann ein Adam Ondra, der wiederum eine unglaubliche Disziplin auch wieder reingebracht hat. Und so kann man so eine Pendelbewegung sehen. Und immer dann, wenn man sich selbst hinstellt und sagt, ich weiß es aber und ihr macht's falsch, ist man als Mensch noch nicht reif. Weil es geht darum, dass man das nebeneinander, miteinander hinkriegt und eher bereichernd und befruchtend als bevormundend sieht. Wir sollten im besten Fall, also ich weiß nicht, ob wir gendern sollen, aber wir sollten ein Bewusstsein haben, was wir mit unserer Sprache zum Ausdruck bringen und achtsam miteinander umgehen.
Ich finde es total cool, dass du so die Frauen jetzt auch angesprochen hast, die ja zu einfach wirklich wegbereiteren Vorbildern dann geworden sind. Was ja immer so super wichtig ist für andere, die in den Sport reinkommen wollen. Also ja. Das ist das, was ich immer wieder höre. Das ist zum Beispiel jetzt, also in der Boulder-Szene und in der Routenbau-Szene so ein großes Thema. Ich weiß nicht, wie sehr du in diese Nische reinguckst, aber dass gesagt wird, junge Frauen, die in diese Szene kommen müssen, sehen, dass auch Frauen Routen schrauben. Ja. Da kommt es ja im Prinzip auch wieder das Thema, ne? Dass es wichtig ist, diese Leuchttürme zu haben oder so, die dann ausstrahlen. Wen siehst du denn da noch? Wo sollten wir hingucken?
Also mal ganz generell, das Ziel muss sein, dass wir gar keine Leuchttürme mehr brauchen, sondern einfach in einer Selbstverständlichkeit, auch in den Unterschieden, die es auch zwischen Mann und Frau gibt, aber völlig wertneutral auf Augenhöhe das Ergänzen zu erkennen. Und insofern ist für mich natürlich Janja Garnbrett, ist für mich, die ist super, weil die ist besser als alle Männer. Oder als viele Männer, die knackt es nochmal, die könnt, glaube ich, ohne Probleme, könnt die quasi genderneutral Wettkampf klettern und wäre immer vorne mit dabei. Und das geht. Das haben die Jungs, also ich letzten Endes auch, also eigentlich nicht so richtig geglaubt, aber das geht, das ist so. Ja. Das wird, glaube ich, schauen wir mal, also bis in 20 Jahren, es werden immer mehr Frauen, die auch natürlich... Also anteilig sind es immer noch mehr Männer, die klettern, aber irgendwann wird sich das ausgeglichen haben. Und dann ist es, glaube ich, hoffentlich gar kein Thema mehr, ob Mann oder Frau.
Ja, und da muss man da vielleicht wirklich nicht mehr drüber sprechen. Ich erinnere mich bloß gerade an so eine alte Doku, die ich mal gesehen habe. Da ging es dann eher um Alpinisten, wo dann so gesagt würde, die Männer gehen nach draußen und setzen ihr Leben aufs Spiel. Die Frauen bleiben zu Hause, machen das Essen und haben Angst.
Krass, ja.
So. Das war so das Fazit, so wer da welche Rolle spielt. So. Das war
ja, und das war auch so, aber was für ein Bullshit, dass es so sein muss.
Ja.
Ja? Dass sich das auflöst, das ist total, total wichtig und es geschieht auch.
Ja. Wie ist denn das jetzt mit dir und dieser Boulder-Szene, um die du dich ja jetzt auch in dem aktuellen Comic so ein bisschen kümmerst, in Anführungsstrichen, also dass du halt auch das zum Thema gemacht hast, was du mir auch gesagt hast, was relativ neu ist in dem Band jetzt, dass du gesagt hast, okay, jetzt müssen wir aber doch mal da drauf schauen, was haben die denn da eigentlich gemacht mit dieser Kletterszene? Wie stehst du denn da aktuell? Also hast du irgendein Fable fürs Bouldern entwickelt oder sagst du nicht, beobachte das nur und finde es irgendwie spannend?
Also ich habe es schon grob umrissen. Ich habe es am Anfang nicht so richtig ernst genommen. Und es war auch nie meine Disziplin, einfach weil ich vom Sportklettern so angefixt war. Heute muss ich sagen, ich finde Bouldern mega cool. Und was da inzwischen gemacht wird, ist also sowas von faszinierend. Meins wurde es auch deswegen nicht, Ey, weil ich in die Jahre komme. Mhm. Also, sorry, das Abspringen und auch runterfallen, das geht mir zu sehr auf die Knochen. Da falle ich lieber ins Seil. Mhm. Ja, da fällst du wie ins Bett, kein Problem. Das ist ein ganz praktischer Grund, warum ich eigentlich nicht bouldern gehe. Aber bouldern ist großartig. Aber gleichzeitig auch, mein Gott, also ich hab's eben über diese ganzen Jahre in meinen Comics immer so ein bisschen augenzwinkern ironisiert. Und ich habe jetzt, ich meine, mein vorletzter Band jetzt zum letzten, da ist ein riesen Zeitraum dazwischen. Und inzwischen ist einfach das Bouldern erwachsen geworden. Und deswegen war mir klar, das kriegt seinen Raum. Und ich beschreibe, ja, natürlich die ein oder andere Kuriosität, die mir auffällt, die bringe ich halt in irgendeinen Cartoon. Aber ansonsten ist ein wichtiger Bestandteil von dem neuen Klettercomic-Band ist eigentlich wirklich diese Entwicklung des Boulderns und seine Emanzipation zu beschreiben im Kontext der Gesamtentwicklung dieses Kletterns. Ja, das finde ich halt eine super spannende Geschichte. Und die wiederum, also die ist auch Grundlage von meinem Bühnenprogramm, was ich nach wie vor mit Begeisterung spiele und in dem Sinn auch nochmal richtig aufgemöbelt habe. Um es zu sagen, irgendwie mit dem Band jetzt mache ich eigentlich ja 36 Jahre Klettern und auch Bouldern für mich irgendwie rund. So. Ja. Und es fühlt sich total geil an, dass irgendwie so bündeln jetzt nochmal zu können mit dem Band und auch irgendwie mit der Bühne. Und die Entwicklung, die ist ja noch völlig offen. Also es geht ja alles weiter. Also ich beschreibe zum Beispiel auch, du hast mich vorhin gefragt, nach dem großen Unterschied von meinen Anfängen zu heute, eben der Switch von Subkultur in eine, heute finde ich, kann man nicht mehr von Szene in dem Sinn sprechen, sondern Klettern ist ein riesiger Bereich und eben vor allem auch drinnen, indoor, also das hätte ich mir im Traum nicht vorstellen können, dass das überhaupt geht, ja, dass das Klettern sich schwerpunktmäßig nach innen verlagert. Und dann eben auch noch, Klettern war immer, ging nach oben. Das war so in der DNA des Kletterns. Irgendwann, nee, Bullshit. Klettern aus dem Sitzstart raus ist viel geiler, weil du diesen ganzen Sicherungsschnickschnack dir schenken kannst. Und deswegen ist Bouldern wirklich cool. Das ist, du kannst sofort loslegen und Bouldern markiert den State of the Art of Climbing und gleichzeitig auch ist es das Labor für die Zukunft, ja. Die schwersten Züge werden beim Bouldern entwickelt und schwere Sportkletterroutenstellen werden heute in der Boulder-Nomenklatur bewertet. Ja? Mhm. Und gleichzeitig aber auch durch das nach innen verlagern, durch die Kunstwände, aber auch die Shapes und die Griffe, ist eine Entwicklung reingekommen. Auf einmal, also an so Kunststrukturen kannst du dich nochmal anders bewegen. Mhm. Irgendwann quasi hat es ja die Elemente von Parkour auch übernommen und kriegt da inzwischen einen eigenen Drive, der sich tatsächlich in meinen Augen vom ursprünglichen Felsbouldern ganz schön verabschiedet. Mhm. Und auch das ist eine Entwicklung, die ist super spannend, aber das ist definitiv nicht mehr meins. Das ironisiere ich auch durchaus mit einem Comic. Also dieses Rumspringen und Impulserhaltung und das ist krass, ja. Wow, wo kann sich sowas hinentwickeln? Und wer hätte das gedacht? Also in den Anfängen im alpinen Klettern, wo wirklich der Fehler lebensgefährlich war, gab es ja mal die Drei-Punkte-Regel. Ich weiß nicht, ob die den Begriff ist.
Ja, du kannst sie gerne nochmal erklären hier.
Ja, also da, ganz klar, du musst mit drei Extremitäten sicher fixiert im Gelände stehen, bevor du weitergreifst oder weitertriffst. Eigentlich immer reversibel. Also wenn du stürzt, bist du tot. Das ist das krasse Gegenteil heute vom Bouldern, wo ich mitunter das Gefühl habe, also wenn drei Extremitäten zufällig zugleich gerade an der Wand sind, hast du deinen Schwung unterbrochen und kannst die Züge gar nicht machen. Ja? Ja. Also so hat sich das quasi komplett ins Gegenteil verwandelt. Aber gleichzeitig, und das finde ich so faszinierend, ist natürlich diese Art von Bewegung, diese dynamischen Bewegung, die kriegst du natürlich so rein, dass du dann natürlich auch dich wieder damit durchaus subjektiv souverän und sicher bewegen kannst. Mhm. Ja, da sind wir wieder an dem Punkt, dass also die richtig guten Kletterer, auch die Alpinen, die sind auch gute Boulderer. Die können sowas. Und das ist halt faszinierend, so zu sehen, wie sich da so ein Sportbereich entwickelt, ausspreizt und gegenseitig befruchtet. Und tatsächlich die Entwicklung des modernen Boulderns und Indoor, das ist keine Ahnung, wo das noch hingeht.
Also du sagst auf der einen Seite, es geht sehr weit weg vom Fels, jetzt sagst du auf der anderen Seite, aber da schließt sich ein Kreis, dass eigentlich die Alpinisten und die Boulderer eng beieinander sind. Das musst du jetzt nochmal.
Das ist ein sowohl als auch. Also ich wundere mich ja bis heute noch, dass es tatsächlich so in unserem Sport so Universaltypen gibt wie in Adam Ondra, die in allen Disziplinen gut sind. Ja? Normalerweise differenziert sich das ja irgendwann mal total aus und dann bist du eben der Spezialist fürs Wettkampfklettern oder fürs, also auch jetzt das differenziert sich ja auch schon wieder aus, dass olympisch, also wird Lead vom Bouldern getrennt und Speed auch. Also die Ausdifferenzierung bringt Spezialistentum in sich, aber wir haben immer noch Leute, die eigentlich bisher noch in allen Disziplinen richtig top waren. Ich denke, das wird sich tatsächlich noch weiter ausdifferenzieren und dann irgendwann sind es doch die Spezialisten. Mhm. Aber bisher war es immer so, dass diese Ausdifferenzierung immer noch die andere Seite auch noch befruchtet hat. Ich weiß noch nicht genau, wo dann irgendwo die Grenze ist, aber bisher profitierst du quasi als Alpinist durchaus davon, wenn du bouldern gehst.
Mhm. Und was ich gerne noch wissen möchte, ist, wo siehst du in dieser ja viel breiter werdenden Szene die Rolle von jemandem wie dir? Also ich glaube, so wie du da groß geworden bist, dass das so erfolgreich war, lag auch daran, dass die Szene so klein war und jeder kannte jeden und hat dann gesagt, ey, kennst du eigentlich den Erbse? Und heute merke ich also auch, wie viele Leute bouldern, aber ja auch das nur so als so ein Ding von Tausenden betrachten. Ja, ich gehe halt irgendwie auch mal bouldern, aber sich mit der Geschichte des Sportes auseinanderzusetzen, dann spielt irgendwie gar keine Rolle mehr. Was machen dann Menschen wie du?
Ja, also alles geht zu Ende. Ja, klar, auch das gehört zum Leben und im Voranschreiten zur Lebenserfahrung dazu. Also ich bin mir heute sehr sicher, dass das, was mir dazugewachsen ist mit meiner Berufsbiografie, ich weiß nicht, ob das heute noch so möglich wäre. Ich glaube auch, also wenn du heute irgendwo irgendwie andockst im Netz, also du Flying high und morgen wieder vergessen. Mhm. Ich habe, also wie du es beschrieben hast, genauso war das. Es war eine überschaubare Szene und aus der heraus konnte sich das entwickeln. Und ich sprach davon, dass ich das mit dem aktuellen Band irgendwie rund mache und zu Ende bringe. Und ich denke auch, dass insgesamt, also ich habe da quasi jetzt was zur Welt gebracht und hinterlassen in diesen letzten 30 Jahren. Darauf kann jeder zurückgreifen. Und das fundiert auch irgendwie so eine Szene. Also wer heute mit dem Bouldern oder Klettern in Kontakt kommt und da irgendwie auf den Trichter kommt, da, wo kommt denn das her? Mhm. Der findet da einen reichen Schatz und hat da viel Spaß dran. Und da bin ich schon froh, dass ich das geliefert habe. Aber eigentlich, wie du sagst, die Sache so ist eher rum. Mhm. Das hat sich wirklich geändert von dieser Subkultur hin eben zu diesem breitensportlichen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass von der alten Szene das stirbt aus und geht zu Ende. Und was tatsächlich, ich glaube, das Klettern, vor allem das Bouldern, wird uns erhalten bleiben, tatsächlich als eine unglaublich coole Fitness-Breitensportart. Aber dazu brauchst du nicht mehr wissen, wo das herkommt. Mhm. Und also das meine ich jetzt durchaus, das war ein längerer Prozess. Ich bin da eben nicht, wie ich schon gesagt habe, nicht am Nagen und früher war es besser und so. Nein, so sind die Entwicklungen. Und wenn du heute irgendwie dazukommst und irgendwas ist das Klettern cooler, Halle, Bouldern gehe ich mal und dann merkst du, wow, das ist ja unglaublich komplex, wie es mich schult, physisch, wie es mich stark macht, wie es aber auch eine Kopfkomponente hat und so weiter. Und es hat eben auch diesen sozialen Aspekt, dass man es miteinander machen kann. Das hat so viel Aufforderungscharakter, ist so gesund, da brauchst du die alte Geschichte nicht, die Historie. Aber klar, freut sich mir natürlich und die Leute gibt es nach wie vor, die dann irgendwie davon so angefixt werden, dass sie da ein bisschen tiefer einsteigen. Ja, die gibt's noch.
Und die werden dann das finden, was du machst. Eventuell auch so das, was ich gemacht habe in den letzten Jahren.
Genau.
Quasi, genau.
Genau.
Das ist ja dann verfügbar. Wir sind jetzt so sehr in der Kletterszene geblieben. Ich habe natürlich noch so ein paar Fragen zu deinem beruflichen Weg. Wir haben schon rausgefunden, dass du Lehramt studiert hast, das dann aber nicht zu Ende gebracht hast. Kam dann gleich das Künstlerleben oder was ist noch dazwischen passiert?
Ja, also tatsächlich weiß ich heute und sehe ich heute, der Künstler war immer angelegt und hat sich tatsächlich entfaltet und tatsächlich gegen eigentlich diese Glaubenssätze, man muss was anderes machen und was Seriöses machen. Also mein Lehramtsstudium war tatsächlich eigentlich dem Glauben geschuldet, ich muss was Anständiges machen und das habe ich auch zu Ende gebracht, bin dann eben aber nicht ins Referendariat, sondern habe damals dann eben freiberuflich zunächst, ich habe angefangen Kletterkurse zu geben am Hochschulsport und habe da ziemlich schnell erkannt, dass das reine Vermitteln von Klettertechnik und Taktik, das ist eigentlich nicht so spannend. Spannend ist immer die Gruppendynamik, das Zwischenmenschliche. Und so fing ich an, mich Richtung Erlebnispädagogik zu bewegen. Und nach dem Studium bin ich eben nicht ins Referendariat, sondern ich hatte schon die Zeichnerei und die Klettercomic-Zeichnerei entwickelte sich. Fing ich an, aber letztens so auf Outdoor-Training war damals ein großes Schlagwort. In dieser Szene, so im Seminarbereich mit erlebnispädagogischen Konzepten, da fing ich an und habe um die Jahrtausendwende 5 Jahre lang ganz intensiv in der Zeit gearbeitet und mich auch geschult und entwickelt. Ich dachte damals irgendwie, du etablierst dich jetzt da als Zeichner und etablierst dich in dieser Trainer- und Beraterszene und dann machst du noch dein Referendariat und dann hast du ein geiles Blatt auf der Hand. Das war naiv, weil also fertig wirst du nur irgendwie in der Ausbildung oder in der Lehre, aber wenn du dich auf den Berufsweg machst, das hört ja irgendwie nie auf. Und dann kam eben genau der Punkt, dass ich ins Referendariat hätte müssen, sonst wäre das Examen verfallen, wo mir dann mein Vater gesagt hat, okay, mach mal deine Freiberuflichkeit, das kriegst du schon hin. Und so habe ich erstmal eben den Lehrer fahren lassen. Und jetzt stand ich aber eben sowohl mit der Zeichnerei als auch als Outdoor-Trainer, als Entwicklungshelfer für Soft Skills, wenn man so will. Mhm. Dann auch in einem Netzwerk mit Firmen, für die ich dann als freiberuflicher Trainer gearbeitet habe. Und ja, da habe ich recht vernünftig verdient und das waren auch vorgefertigte Strukturen. Und ich dachte irgendwie, also auch da wieder, bleib auf der sicheren Seite, mach das. Und ich bekam auch ein Angebot da in einem Laden quasi als führender Kopf hineinzuwachsen und habe mich damals aber auch dann völlig überfordert irgendwie. Ich weiß nicht, unter Druck gesetzt und im Nachhinein muss ich sagen, nein, das Leben hat nicht zugelassen, dass ich nicht Künstler werde quasi. Ich musste ich selber werden. Eigentlich war das wieder so ein Ausweichen, auf der sicheren Seite bleiben. Und bin da aber krass irgendwie in den Burnout-Depression gerutscht damals. Das war 2003 und konnte da nicht mehr weitermachen und musste Zeichner werden.
Also kann man das so verstehen, dass du auf diesem Berufsweg, den du wegen der Sicherheit einschlagen wolltest, im Prinzip einfach nicht glücklich wurdest? Das hat dir dein Körper genau. Sehr eindeutig gezeigt.
Und ich bin da immer wieder gescheitert. Also die klassische Ausbildung konnte ich nicht weitermachen.
Was wahrscheinlich nicht an mangelndem Talent lag, so wie sich das anhört.
Nein, ich habe mich dabei gegen den Strich gebürstet, ohne dass ich es verstand. Ich dachte immer, das muss so sein und das Leben ist so. Und letzten Endes dann auch, ich war ja schon jetzt freiberuflicher Trainer irgendwie. Und dann ging das auch nicht mehr. Ich musste irgendwie Künstler werden. Ja. Und das muss ich sagen im Nachhinein, das ist eigentlich die coole Lektion schlechthin. Immer wenn ich auf der sicheren Seite bleiben wollte, also immer so, wie man es klassisch sagt, ey, mach was Gescheites, bin ich damit auf die Fresse geflogen, auf dass das erblühen konnte, was ich wirklich tief in mir selber war. Und tatsächlich bin ich jetzt gerade auch wieder an einem Punkt, also in den letzten Jahren, ist mir auch wieder mein altes Leben und auch dieses Dasein als Künstler, das stieß auch wieder an seine Grenzen und fiel mir irgendwie auf die Füße, kann ich das in wenigen Worten zusammenfassen. Also ich war irgendwann nicht mehr der Freischaffende, sondern eher derjenige, der überlegt hat, was muss ich bringen, um als Klettercomic-Zeichner noch zu reüssieren.
Ja.
Und damit hast du natürlich deinen Zugang verraten. Und zwar nicht, weil du so ein Arsch bist, sondern aus Existenzangst.
Also das heißt, du hast versucht, was muss ich denn jetzt zeichnen? Was wollen die Leute gerade?
Was muss ich machen, dass ich gesehen werde, dass ich ankomme?
Hat es auch was mit, ey, weil ich muss gleich so an diese ganze mediale Logik denken, die einem Social Media dann so vorgibt, wie man Inhalte jetzt zu erstellen hat.
Genau.
Und dem beugt man sich dann nur, damit man im Algorithmus immer noch eine Rolle spielt.
Genau. Und also immer, wenn das Leben scheinbar oder die Systemzwänge mich so herausgefordert haben, bin ich auf die Fresse geflogen. Und das ist tatsächlich jetzt auch wieder in den letzten Jahren passiert. Also ich habe tatsächlich auch probiert, mit den neuen Medien anzudocken und habe gemerkt, die fressen mich völlig auf. Ich muss ständig irgendwie einen Input liefern. Ich habe da mal eine Zeit lang vor 10 Jahren so meine Kichererbsen immer rausgehauen und gemerkt habe, das ist brotlos, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es laugt mich total aus, das bin nicht ich.
Wie gehst du mit Social Media um?
Gar nicht.
Gar nicht, okay.
Kann sein, dass es wieder kommt, aber dann, oder dass es nochmal kommt, in einem neuen Bereich, der sich vielleicht noch auftun wird für mich thematisch, aber dann bitte aus sich heraus organisch und nicht, weil ich meine, ich muss das tun.
Ja.
Und das ist so krass, dieses, wir glauben immer, wir müssen so und so und so sein und wir suchen uns die Vorbild auf, dass wir es richtig machen. Dabei jedenfalls, ich habe erleben dürfen, das Leben lässt nicht aus und setzt dich dorthin, wo du hingehörst.
Ja.
Wenn du dem folgst. Und tatsächlich, ich bin gar nicht so der Mutige, der dem Hallo gefolgt ist, sondern mich hat das Leben immer wieder so in den Arsch treten müssen, weil ich das andere nicht mehr konnte.
Mhm.
Ich konnte nicht mehr das Spiel mitspielen. So. Und so genauso war das jetzt auch tatsächlich im Comiczeichner-Dasein, verbunden auch mit Family und so weiter. Also mir ist letzten Endes meine Ehe zerbrochen und es war auch ziemlich schwierig, das mit den Kindern wieder hinzukriegen. Und wo lag der Schlüssel? Dass ich selber wieder in die Gänge gekommen bin und mich selber quasi wieder gefunden habe Und jetzt fügt sich das wieder zusammen, ja.
Was hat dieses neue Finden denn ausgemacht? Also was hast du nochmal verändert? Ist das für mich ersichtlich? Sieht man das an deinen Zeichnungen? Oder,
Also es hat sich, was hat es verändert, dass ich aufgehört habe, mich zu hetzen und zu jagen, um als Klettercomic-Zeichner und auf der Bühne erfolgreich zu sein? Weil das war wie Sand im Getriebe und es hat immer weniger funktioniert, bis bei Corona Stillstand war. Und als totaler Stillstand war und ich gedacht habe, es geht gar nichts mehr, habe ich mich quasi wieder zusammengesetzt und meine Ursprünge besonnen und habe das wieder hervorgeholt und mich eben nicht mehr getrieben, sondern getragen von der Sache, zurückgefriemelt und muss jetzt gar nichts mehr, aber darf alles. Und so ist der neue Band entstanden, mit dem ich irgendwie für mich auch diese Sache rund mache und nicht mehr muss und tatsächlich auch auf der Bühne die Sache genauso auch jetzt abgerundet beschreibe. Und ich habe Ideen, wo ich als Zeichner hin will, und zwar was wir jetzt schon so philosophisch besprochen haben, die eigenen Erfahrungen und das, wo mich das Leben da irgendwie hingeführt hat, dafür habe ich Bilder im Kopf. Da habe ich Ideen, wie ich das vermittle, und zwar nicht als der gescheite Oberlehrer, sondern als der ganz Bescheidene, dem das passiert ist und dem das zugewachsen ist, und ob ich das vielleicht mit meinen zeichnerischen Fähigkeiten in einer Art und Weise umgesetzt bringe, dass das anspricht und ganz easy was transportiert auf das, da hake ich jetzt zuvor ein, eine nächste Generation, die sieht und in einer Selbstverständlichkeit diese Umwege und Schleifen, die man selber drehen muss, sich einfach ersparen kann und direkt loslegen.
Das heißt, es klingt nach einer Comic-Autobiografie. Bisschen.
Nee, also ich sage noch nichts dazu, weil es keinen Sinn hat, zu gaggern, bevor man gelegt hat.
Okay.
Aber mich zieht es in eine Richtung, in der ich da diese Erkenntnisse bündeln will. Und vielleicht hat es auch was Biografisches, weiß ich nicht. Ich glaube, man sollte sich selbst nicht zu ernst nehmen. Man wird sehen. Jedenfalls, ich hab da meine Idee, und an die gehe ich dran. Das kommt jetzt. Also ja. Nach diesem Jahr bin ich so sortiert, dass ich relativ freie Bahn habe, diese Richtung wachsen zu lassen. Und es fühlt sich an wie seinerzeit der Einstieg ins Klettercomic-Zeichnen.
Schön.
Und gleichzeitig bin ich auch in einer neuen Beziehung, in der tatsächlich jetzt, wir haben vorhin davon gesprochen, wie die Frauen sich emanzipiert haben im Klettersport. Bis ich begriffen habe, wie viel an Vorstrukturierung und alten archaischen Männerbild ich selber unbewusst mit noch in mir getragen habe. Und das hat letzten Endes auch die alte Ehe kaputt gemacht. Ich kann mich heute in manchen Bereichen nur entschuldigen, obwohl ich so gut gemeint habe. Aber ich sehe, wo ich mir selber im Weg stand und auch der Partnerschaft. Also das tatsächlich zu sehen, zu erkennen, anzuerkennen und damit seinen Frieden zu lassen und es loszulassen, das ist mir gelungen. Und insofern habe ich heute ein gutes Verhältnis zu meiner Ex-Frau. Das mit den Kindern hat sich wieder gefunden. Und ich habe gleichzeitig eine Idee, wo ich noch als Zeichner hin will.
Wir haben jetzt auch einen Teil noch übersprungen. Du hast gerade schon von den Auftritten auf der Bühne gesprochen. Vielleicht müssen wir noch mal kurz zusammenfassen, wie funktioniert eigentlich dieses Leben und Geld verdienen in dieser Zeichner- und auch Kabarettisten-Nische. Also wo kommt das Geld her? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du nur davon leben kannst, Comics Hefte zu verkaufen. Du bist auch auf der Bühne. Du machst quasi Auftragszeichnungen. Kannst du uns mal so ein bisschen diese Standbeine erklären? Und du ernährst ja offenbar eine Familie, ne?
Ja.
Wie geht denn das?
Aber ich glaube, da steige ich mal früher ein auf deine Frage, nämlich wie sich das berufsbiografisch entwickelt hat. Weil daraus hat sich das alles quasi ergeben und ist hervorgegangen. Lehrer war irgendwann nicht. Trainer und Berater und Zeichner. Trainer und Berater war irgendwie nicht mehr, jetzt nur noch Zeichner. Das war tatsächlich 2004 und jetzt legst du richtig los. Der damalige Klettercomic-Band hieß halt auch Ich komme. Und da fing ich dann erst mal an zu sagen, ey komm, irgendwie genau nur vom Comic zeichnen, das kann es nicht sein, das wird nicht reichen. Dann fing ich an, kam so die Idee, hey, stell dich als Zeichner zur Verfügung. Und die Kletterhallen, die wuchsen gerade überall wie Pilze aus dem Boden. Da bewarb ich mich quasi, sagt, hey, holt mich, zahlt mir ein Tageshonorar, ich fange an, die Leute zu zeichnen. Und das wurde dann zum Standbein, also eigentlich im Nachhinein auch grinsen, Leute zu karikieren und zu zeichnen. Das habe ich übers Tun gelernt. Learning by doing, learning by earning. Am Anfang, muss ich auch sagen, habe ich es nicht immer besonders gut getroffen und waren auch nicht alle glücklich. Aber auch da irgendwie habe ich mich durchgekämpft und das ist heute ein ganz wichtiger und zentraler Bereich, dass ich irgendwie ab und zu engagiert bin und Leute zeichne. Das macht total Spaß. Und auf so einer Veranstaltung dann eben, wie ich so losgelegt habe, da war es tatsächlich Alexander Huber, der gesagt hat, sag einmal Erbse, warum machst du keinen Vortrag? Der lebte damals, da war er voll auf der Höhe, hat mit seinen Klettervorträgen echt die Säle voll gemacht und hat mir den Floh ins Ohr gesetzt. Und dann, es hat noch ein paar Jahre gebraucht, aber 2007 hatte ich dann tatsächlich ein erstes Bühnenprogramm am Start. Auch einfach, ich habe das nicht gelernt und einfach, wie ich gedacht, mach mal. Und das wurde ganz erstaunlich erfolgreich. Ich habe das letztendlich über 4 Jahre lang im gesamtdeutschen Sprachraum 60 Mal gespielt. Und da dachte ich, oh, das ist voll die Richtung. Da legst du jetzt voll los und habe dann das nächste Programm 2011/12, da habe ich so viel reingesteckt. Also an Ideen, an Energie, an Vorbereitung. Aber damals, da passierte so ein leichter Knick. Ich glaube, ich habe es finanziell ein Ticken überreizt. Das war auch der Alexander Huber, der hat mir gesagt, hey, ruf mich an, ich kann dich ein bisschen beraten und so weiter. Und der stand mir mit Rat und Tat fürs erste Programm auch zur Seite und hat mich eher gepusht, trau dich, was zu verlangen. Und beim zweiten Programm dann selbstständig so in dem Gefühl mit dem Erfolg im Genick, boah, jetzt gehst du in die Vollen. Da habe ich gar nicht so viel, ich kann die Zahlen ja offenlegen. Ich habe damals 1.500 € für so ein Programm verlangt. Und ich glaube, ich habe einen Ticken überreizt. Also jedenfalls, es hob jetzt nicht ab und ging weiter, sondern irgendwie, es wurde zäher. Und damals ging es dann auch schon los, tatsächlich, also wie ich schon gesagt habe, so zunehmend rangeln, drum kämpfen, dass du auch erfolgreich bist und auch tatsächlich persönlich biografisch, kam so ein bisschen Sand in Getriebe. Aber in der Zeit tatsächlich gelebt, habe ich als Karikaturist, also im Nachhinein auch schon, das war schon auch Ochsentour durch die Kletterhallen und Alpenvereinssektionen und alles immer One-Man-Show, habe ich immer selber gemacht, auch akquiriert und so weiter. Ich hatte kein Backoffice und so weiter. Ich habe dann Mitte der 10er Jahre, habe ich mal probiert, jemanden einzustellen. Das ging aber schief, hat auch nicht geklappt. Ja, aber letztens in der Zeit habe ich gelebt, eben von Bücherverkauf, von Live-Act-Zeichnen, eben auch der Bühne. Das war dann der größte Posten eigentlich von, 2007 bis eben zu Corona. Und aber wie ich schon gesagt habe, da war das alles zum Stillstand gekommen und ging nicht mehr weiter. Und es braucht einen ganz persönlichen Entwicklungsschritt, mich daraus zu hieven. Und es hat sehr viel auch mit älter werden und Erkenntnis und auf ein neues Niveau kommen zu tun, wirklich in der Selbsterkenntnis. Und damit konnte ich jetzt die alten Sachen wieder quasi zusammensetzen und ordnen. Und ich bin stolz drauf, meine Show zu spielen und mache das auch gut, aber das darf auch irgendwann zu Ende gehen. Und habe mit dem Band eben jetzt die Sache auch nochmal rund gemacht. Und das Neue mag jetzt kommen. Also leben tue ich mit diesen vielen kleinen Standbeinen. Zurzeit habe ich wieder einiges an Auftragsarbeit. Das ist total schön, dass einfach Privatleute kommen und sagen, hey, ich hätte gern ein Bild von mir oder ein Bild für den oder ein Bild zu dem und dem Jubiläum und dem Geburtstag. Und da habe ich tatsächlich genug zu tun, dankenswerterweise aufgrund der Bekanntheit, die über die Jahre zugewachsen ist.
Ja, das ist, da greifst du wahrscheinlich wirklich auf diese Biografie zurück, dass du das schon so lange machst. Weil meine Erfahrung ist tatsächlich, dass es gar nicht so leicht ist, in dieser Szene Geld zu verdienen. Also jetzt in diesem journalistischen Bereich.
Ja.
Dass es da jetzt nicht so wirklich die großen Publikationen gibt, die da dich jetzt so bezahlen, dass du sagen kannst, okay, das kann ich jetzt zu 100% machen, davon kann ich leben, eher nicht. Also das finde ich schwierig.
Ja. Da hat sich auch einiges auch geändert im Laufe der Zeit. Also es gab mal zum Beispiel Zeiten, in denen man über Sponsoring auch die guten Leute richtig gut versorgt, weil die ganz guten sind es immer noch, denke ich. Aber da war irgendwie, ich habe so das Gefühl gehabt, damals, es gab mal eine Zeit, so in den 10er Jahren.
Da war es besser.
Da fiel so ein bisschen mehr von dem Kuchen ab. Ja. Da waren auch irgendwie die Bergsportindustrie, das waren alles irgendwie noch so Gründer, die da irgendwann mal in der Garage angefangen haben. Heute ist es alles in der Großstruktur irgendwie eingebettet und die Jungs und Mädels mit dem weißen Kragen machen Marketing so. Und man kann eigentlich nur in der Nische gucken, dass man irgendwie seinen Platz findet.
Ich habe hier noch ein Wort stehen mit Ausrufezeichen. Dich als Kabarettist oder als Sänger auch auf der Bühne kenne ich ja noch gar nicht.
Ja, ja.
Aber
okay.
Du möchtest.
Ich weiß, was du... Möchte ich auch noch kurz dazu sagen, das war nämlich auch so eine Sache während meiner Bühnenentwicklung. Also beim ersten Programm, klar, denkst du, machst du irgendwie, hinterlegst halt mit Musik aus der Konserve. Da dachte ich, ach komm, hey, nimm die Klampfe, ein bisschen klampfen kannst du. Mach's selber.
Mhm.
Und daraus entstand eine ganz eigene Sparte, nämlich tatsächlich meine satirischen Kletterlieder, mhm, die eigentlich heute das Programm auch dominieren. Und das ist auch so eine Sache, also ich bin kein großer Sänger, ja, und ich bin auch kein großer Gitarrero, aber ich habe auch das irgendwie, das entstand so aus der Sache selbst und wurde eine von mir heiß geliebte Sache, die ihren Platz gefunden hat und auch letztendlich mich in meinem Sein und meinem Ausdruck komplettiert. Also ich hab's Zeichnen, ich hab die Lieder, ich hab Publikum. Und ich bin gesegnet, das so zum Ausdruck bringen zu können. Und jetzt spiele ich dir was vor.
Yes. Du hast eine Gitarre im Hintergrund stehen.
Jawohl. Ich ziehe mal die Stöpsel aus den Ohren und bringe mich in Position.
Alright.
Okay. Mann, hab ich heute Kraft, ich steh total im Saft, ich flieg den Fels hinauf, die Schlüsselzüge hau ich weg, den letzten Bolt weit unter mir. Jetzt kommt noch auf die Schnelle so eine fiese Boulderstelle, bevor ich groß verschnauf, zieh ich sie weg. Ah, verklettert, scheiße, was mach ich hier? Die Kirchturmuhr im Dorf schlägt 11:55 und ich blick. Wenn ich jetzt abgehe, bleib ich wohl nicht heil. Hey, das ist extra klasse, komplett in der Sackgasse. Kein Vorwärts, kein Zurück, häng ich jetzt hier. Okay. Inzwischen schlägt's 4. Haha, Klettern ist geil. Uns im Wald versteckt, von mir als Kind entdeckt, da steht ein Boulderblock, da geht zentral eine Maxi-Multi-Mega-Geile-Linie hoch. Die hatte ich ausgecheckt, die war mein Großprojekt, das Masterpiece of Rock am absoluten Limit, und eines Tages ging sie doch, aha. Da schlappt ein alter Herr daher mit seinem Enkelsohn, der sagt mir, ach wie nett, du kennst das Teil. Der kletterte wie witzig, das Ding schon 1970. Sein Bürschlein wie zum Hohn, sagte zum Schluss. Naja, ist 6C+. Klettern ist geil. Jeder weiß inzwischen, that life is competition. Und als so ein Wettkampf-Heinz misst man in Kletterkreisen seine Kräfte an der Plastikwand. Ich dachte, es könnte erfrischen, da auch mal mitzumischen. Das war 2001, der Oberstaufner Allgäu-Cup im Schwabenland. Der Sprecher kündigt mich groß an, ich start und denk, mein Schatz, der Einstieg ist nicht schwer, die Wand nicht steil. Der erste Tritt ist rutschig, kommt richtig an der Flutschig weg. Oh, das ging ratzfatz, jetzt steh ich hier. Platz 104. Ohne Witz, das ist echt so passiert, gell? Die offizielle ermittelte Höhe damals war 2 Meter und ich war letzter. Mit deutlichem Abstand. Klettern ist geil! Gehe ich in die Halle mit meiner neuen Schnalle, zeig ihr, wie toll ich bin. Doch schon beim Einbinden stolziert der Hallenhahn.
mit aufgeplustertem Gefieder vor dem Mädel auf und nieder. Und jetzt, ich glaub, ich spinn, sagt mir der Arsch beim Klettern noch die Züge an. Ey. Hey Typ, ich hab so gar keinen Bock auf deine Laberei. Ich geh ins Bistro trinken Bier derweil. Hey, der Kerl ist so ein Gauner, jetzt hockt er in der Sauna. Mein Mädel mit dabei und ich sitz hier beim siebten Bier. Scherz, geil. Ich hab einen Freund, der ist ein echter Alpinist. Und mit dem bin ich heute zum ersten Mal bei so einem echten Gipfelsturm dabei. Doch bis zum Einstieg ist der Weg schon voll der Mist. Ich hab's ganz schnell bereut. Ich sag euch, so eine Scheiße, diese Schrofenschererei ist Horror. Hey Chef, ich hab die Hosen voll, das hat so keinen Zweck. Hey bitte, sei so gut, nimm mich ans Seil. Er lacht mich aus, da bricht der Tritt ihm weg. Schon sticht er runter auf die Alm, steckt dort im Dreck. Und ich steh hier alleine, ungesichert. Klettern ist geil. Da fragt sich doch ein jeder, was ist der Kerl für ein blöder Hund, der sich die ganze Zeit so sadomaso-mäßig an vertikalen Lungen sticht. Was soll ich dazu sagen, wenn ich mich selber frag den Grund, warum ich jetzt schon seit so vielen Jahren Kletterer bin, ich weiß es nicht. Ich hab auch anderes ausprobiert, die Rechnung ging nie auf. Ich lass es heute und weiß für meinen Teil. Ob Fels, ob Block, ob Halle, ich mach's bis ich abfalle, dann kommt der Deckel drauf, ganz einerlei. Ich bleib dabei. Juhu. Klettern ist geil. Voila. So, jetzt sind die Stöpsel auch wieder im Ohr.
Okay, jetzt hast du mich wieder. Vielen lieben Dank. Voll cool. Das ist ja wirklich eine ganze Historie, die du da abfeierst in dem Song. So, also richtig schönes Liedermacher-Gut quasi. Liedermacher-Style.
Schon, durchaus.
Ja. Und du bist ein cooler Gitarrist. Also ich glaube, du hast dich schon wieder ein bisschen runtergespielt vorher, habe ich so das Gefühl.
Naja, du, das ist halt auch gewachsen tatsächlich. Also während dem Abgemeldetsein von Corona und der Welt, ich habe so viel Gitarre gespielt,
ja.
Das bringt's.
Ja, total. Wie ist das, also weil ich ja im Moment nicht mehr so viel, aber ich auch Gitarre spiele, die Hautabnutzung beim Klettern und auch die Pflege der Fingernägel beißt sich bei mir immer so ein bisschen mit dem Gitarrespielen. Kriegst du das gut hin?
Also erstmal, ich mache keine Pickings mit den Fingernägeln, das wird okay. Nicht funktionieren. Sondern ich spiele viel mit dem Plektrum, aber ich glaube tatsächlich, dass sich sogar das ganz wunderbar ergänzt. Also aktives Regenerieren an der Gitarre vom Klettern, das ist super.
Okay, gut, dass du das gut zusammen hinbekommst.
Ja.
Okay, ja, vielen lieben Dank. Ich habe gerade überlegt, ob ich schon mal einen Song im Podcast hatte. Ich glaube, es gab mal einen Rootsetter, der so eine Art Mini-Rap gemacht hat.
Okay.
Das war es aber auch. Sehr geil, dankeschön.
Sehr gern.
Wo machst du das denn aktuell noch? Also hast du jetzt gerade irgendwie Auftritte, die in Planung sind oder so?
Ja, auch das war so ein Umbau. Also ich habe mich in der Hochzeit einfach beworben, ja, in Kletterhallen, bei Alpenvereinssektionen, so nach dem Motto, ich bin der Erbse aus der Kletterszene und ich ziehe Leute, macht eine Veranstaltung. Und sind wir mal ehrlich, das hat nur bedingt funktioniert. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt nicht viele oder gab auch nicht viele in der Kletterszene, also die Vorträge gewinnbringend veranstaltet haben. Das waren, glaube ich, maximal die Huberboom. Und ja, also es kamen nicht mehr genügend Leute. Und wenn du irgendwie vom Veranstalter willst, dass der dir irgendwelche 1200 Euro Honorar zahlt und du brauchst ja mindestens 80 bis 100 Leute, dass das drinnen ist und es kommen 8, dann gerät es in Erklärungsnot. Hm. Ja. Und das war tatsächlich der Fall, eben auch vor Corona. Und es war, wie gesagt, das war eine schwierige Zeit. Heute ist anders. Ich habe da was gecheckt und mache das anders. Ich bin nicht mehr jetzt irgendwie Hot Gun der Kletterszene, der die Leute zieht. Das ist vorbei. Sondern ich habe aber mir, sagen wir so, mit meinem Wissen im Hintergrund, ich kann Kultur liefern. Mhm. Und als solcher gehe ich gerade, ich bewerbe mich bei Alpenverein-Sektionen. Derer gibt es ja unendlich viele in Deutschland und die feiern alle auch ziemlich große Jubiläen. Also da waren 100, 120, 150 Jahre. Und dort bewerbe ich mich. Die schreibe ich an und sage, hey, hier bin ich und holt mich als Kultur. Ja, und das war tatsächlich auch wieder so ein bisschen die Rückkehr. Und ich bin gerade da total dran. Also ich schreibe die Sektionen an und klar, das werde ich dann auch, ich werde es auch auf die Homepage setzen, wann ich wo bin, bei welchem Alpenverein. Ja.
Okay. Ich überlege gerade, womit wir jetzt sozusagen rausgehen am Ende. Vielleicht mit der Frage, welche Themen sind aktuell für dich denn spannend in der Kletterszene, die du noch nicht gezeichnet oder besungen oder sonst was hast? Gibt es irgendwas, was du so beobachtest im Moment und wo du eigentlich nochmal drüber reden möchtest?
Geil, wenn du so direkt fragst und ich mag gleich direkt einfach nein. Okay. Es ist echt, es ist cool. Also ich habe tatsächlich, mein Gott, ich habe das so umfassend bearbeitet, das Feld. Und gleichzeitig hat sich das Feld so in einer Art und Weise weiterentwickelt von meinen Ursprüngen aus dieser eben Subkultur heraus. Also wenn es heute für mich was zu bezeichnen gibt, dann sind es die großen allgemeinen Themen des Menschseins und des menschlichen Miteinanders und die möglichst gedeihliche Zukunft miteinander auf diesem Raumschiff Erde, das wir haben. Und in der Richtung geht's weiter.
Na dann, lass hören, wenn es soweit ist. Vielen Dank.
Jawohl, Juliane, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch mit dir. Es war mir eine Freude und eine Ehre. Und uns beiden alles Gute für das, was die Zukunft bringt.
Mach's gut.
Ciao.
Das war mein Interview mit Kletterzeichner Erbse. Ich hoffe, dir hat so viel Freude gemacht wie mir. Und wenn du keine neue Folge von BinWegBouldern verpassen möchtest, dann schau vorbei auf binwegbouldern.de und abonniere den BinWegBouldern Newsletter. Da kriegst du dann eine Info zu jeder neuen Folge. Ansonsten bin ich seit letztem Jahr mit meinem Podcast auch bei Mastodon, Pixelfed und Blue Sky. Für alle, die den Meta-Plattformen aus verständlichen Gründen lieber fernbleiben möchten, für die probiere ich gerne neue Plattformen aus, also schaut mal dort vorbei. Also dann, Juliane mein Name und ich bin wegbouldern.